Okay, dann fangen wir das sozusagen punktgenau an. Schön, dass ihr alle da seid zu diesem Thema hier barrierefreie Open Source Software. Herausforderungen und Ansätze. Ansätze, Mehrzahl ist ein bisschen übertrieben, weil ich werde nur einen Ansatz vorstellen. Aber mein Hauptthema sind ohnehin wie immer eher die Herausforderungen. Und dazu zunächst mal eine Frage. Es gibt eine Antwort der Bundesregierung von Ende Juni auf eine Anfrage der Fraktion der CDU-CSU zur Barrierefreiheit der digitalen Angebote des Bundes. Wer von Ihnen kennt das Dokument? Okay, gut. Das ist schön. Das ist nämlich ein sehr aufschlussreiches Dokument. Die Fragesteller, also hier in diesem Falle die Fraktion CDU-CSU, fragt natürlich nach dem Stand der Barrierefreiheit der digitalen Angebote. Und ich würde mit Ihnen zusammen gerne kurz einen Blick in dieses Dokument werfen wollen. Das habe ich hier auch auf dem Rechner drauf. Genau, jetzt können Sie das auch sehen. Und ich muss aber mit der Maus darüber. So, okay. Also, hier gibt es, wie immer bei solchen Sachen, gibt es hier eine lange Vorrede, auch auf welche gesetzlichen Grundlagen, also unter anderem UN-Menschenrechtskonvention hier und natürlich letztlich dann irgendwann BITV 2.0, sich die Fragesteller beziehen bezüglich des Standes. Und dann kommt auch eine entsprechende Vorbemerkung des Bundes. Und hier wird dann angefangen, die Fragestellung zu zitieren. Und die Fragestellung ist dann, welche digitalen Angebote, zum Beispiel Website, Apps, etc., betreibt das Bundeskanzleramt und seine nachgeordneten Behörden? Und dann die Frage A ist immer, welche dieser digitalen Angebote sind barrierefrei gestaltet? Ja? Die digitalen Angebote, das ist dann die Antwort im Sinne der Fragestellung, sind in Anlage 1 aufgelistet. Ja. Nächste Frage, selbe Struktur, welche digitalen Angebote sind es beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz? Was ist barrierefrei gestaltet, findet sich in Anlage 2. Bundesministerium für Finanzen, Anlage 3. Bundesministerium für Inneres und Heimat, da gibt es interessanterweise eine Antwort der Bundesregierung zu Frage 4, die gemäß den allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum materiellen Geheimschutz als Verschlusssache eingestuft worden ist. In der Fußnote steht dann, dass nur Berechtigte dies im Bundestag selbst vor Ort auf Papier einsehen können. Ansonsten geht es dann so weiter. Ja, es wird also für alle möglichen Ministerien danach gefragt und immer wieder wird auf die Anlagen verwiesen. Sie sehen, das geht seitenweise hier so weiter. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr markiert. Es geht dann teilweise auch um die größeren nachgeordneten Behörden, also die Bundesagentur. Moment, taucht dann hier, genau, hier taucht dann auch die Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel auf. Und wenn man sich dann die Anlage anschaut, ich springe mal kurz dahin, dann sieht das so ähnlich aus. Dann gibt es hier irre lange Listen, wo man dann sehen kann, ja, hier ist die Website von der Struktur her und dann wird hier darüber, also wird hier eine Information darüber gegeben, ob das barrierefrei ist oder nicht und zusätzlich dann einfache und leichte Sprache, da will ich aber jetzt nicht drauf hinaus. Und dann können Sie hier stundenlang, das machen wir jetzt natürlich nicht, durch diese Seiten hier scrollen. Ja. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Was glauben Sie denn, wie viele Seiten der Bundesregierung, aus dem Angebot der Bundesregierung wirklich barrierefrei sind im Sinne der BITV 2.0. Genau, keine. In der Tat keine. Das wird dann natürlich damit verargumentiert, dass da ja dieses vollständig barrierefrei schon dann nicht vergeben wird, wenn nur an einer Stelle eben ein Fehler ausgegeben wird, aber tatsächlich ist das Ergebnis keine. Ja? Und es gibt aber noch eine ganz interessante Sache bei dem Ganzen. Und darauf, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will. Man scrollt hier also wirklich über, weiß ich nicht, 70, 80 Seiten durch so immer wieder dieselben, Sie sehen es ja hier, ja? Immer wieder dieselben Tabellen, wo eben dann hier Webseiten und so weiter aufgeführt sind und wo eben teilweise auch über Barrierefreiheit überhaupt keine Angaben gemacht werden. Manche Sachen, wie gesagt, stehen hier auch nicht drin, weil eben Verschlusssache. Ja. Interessant ist aber, das Deutsche Patent- und Markenamt, auch eine nachgeordnete Behörde des Bundes, welches dann hier schreibt, Moment, ich zeige es Ihnen, also es gibt hier einen Hinweis des Deutschen Patent- und Markenamts, und das Deutsche Patent- und Markenamt versucht hier, alle bei ihm eingesetzten Softwareprogramme aufzulisten. Die Liste kann nicht vollständig sein, weil sie sagen, das sehen Sie hier gelb hinterlegt, sie wissen nicht, es ist nicht auszuschließen, dass sämtliche oder eine Vielzahl der Systeme, bei die da eingesetzt werden, unter die weite Definition des Begriffs elektronisch unterstützte Verwaltungsabläufe fallen. Denn die Frage, die sich nach BITV stellt, ist ja nicht nur die nach der Barrierefreiheit von Webseiten, sondern auch nach der bei den Behörden und Ministerien eingesetzten Software. Das beantworten die allermeisten allerdings nicht. Die gehen nur auf die Webseiten ein mit dem Ergebnis, was wir gerade schon festgestellt hatten. Ja. Und auch das Deutsche Patent- und Markenamt, ich kann das mal eben zeigen, weiß nicht, tut so, als wüsste es faktisch nichts über die eingesetzte Software. Also hier kommt dann, sorry, es ist vom Handling hier etwas schwierig mit dem Bildschirm. Also hier kommen jetzt seitenweise Softwareprogramme und die Angaben zur Barrierefreiheit, da steht immer durch die Bank, steht da unbekannt, obwohl man mit wenig Recherche teilweise durchaus Informationen dazu hätte bekommen können. Und obwohl man anhand der eingesetzten Software sehen kann, dass es entweder Leute gibt im Patent- und Markenamt, die blind oder sehbehindert sind oder die das zumindest mal getestet haben. Okay, das so als Prolog zu meinem eigentlichen Thema. Wie gesagt, hier nochmal sie zusammenfassend, ne, hat sich bei der Stichprobe an der Prüfung auf Bundes- wie Landesebene gezeigt, dass kein Webauftritt bzw. keine mobile Anwendung gleichzeitig alle Kriterien erfüllt. Wobei tatsächlich, also wieso da Landesebene steht, ist mir nicht ganz klar. Es geht hier wirklich um die Bundesministerien und die nachgeordneten Behörden. Die Drucksache nochmal, die PDF der Drucksache wirklich. Die Nummer, die hier steht, ist aber die Nummer der Anfrage. Ja? Die Nummer der Petition selbst steht hier am Rand. Das ist die 20.07.344. Die habe ich hier auch verlinkt und nach dem Vortrag werde ich die Folien ja auch zur Verfügung stellen, dann bekommen Sie die alle. Ja? Also nochmal, das ist die, diese Antwort hier ist die 20.07.344. Okay? Gut. So, genau. Ich möchte gerne in der verbleibenden Zeit auf drei große Punkte eingehen, nämlich die Herausforderung barrierefreie Open-Source-Software für alle. Das ist auch wirklich, also diese Herausforderungen sind auch wirklich mein größter und umfassender Punkt. Dann als Überleitung ein bisschen darauf eingehen, was aus meiner Sicht die großen Probleme und Chancen in Bezug auf die Barrierefreiheit von Open-Source-Software sind. Und Ihnen dann noch kurz am Schluss, bevor wir dann zu Fragen und Diskussionen übergehen, den Ansatz beschreiben, den wir in einem Projekt, das wir abgekürzt Evaluationsprojekt nennen, am Institut für digitale Teilhabe der Hochschule Bremen, wo ich herkomme im Moment, gerade verfolgen. Barrierefreie Software, Open Source Software für alle bedeutet aus meiner Sicht, dass die Software barrierefrei, also dass alle bedeutet diverse, also auch unterschiedliche Nutzendengruppen, bedeutet diverse Menschen mit Beeinträchtigungen und bedeutet natürlich auch, zugegeben, da knirscht es ein bisschen, diverse Software. Was meine ich damit? Mit den diversen nutzenden Gruppen? Damit meine ich das, was ich gerade schon angedeutet habe. Aus meiner Sicht, und das gibt auch die Gesetzeslage so her, geht es eben nicht nur um barrierefreie Webseiten. Wäre schön, wenn wir die hätten, ja, aber es geht eben nicht nur darum, sondern es geht genau auch darum, dass auch die unterschiedlichsten Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja auch Menschen mit Behinderungen sein können, barrierefreie Software für ihre Arbeit haben. Und es geht letztlich natürlich da auch um die Gruppe der, die ich hier mal Administratorinnen und Administratoren genannt habe, wo es oftmals noch am einfachsten ist mit der Barrierefreiheit. Das leitet sich tatsächlich auch aus der BITV 2.0 ab, wo man ja immer geneigt ist, zu sagen, also der Fokus ja ganz oft auf Websites und teilweise eben mobilen Anwendungen liegt, aber wie ich das eben auch schon gezeigt hatte, beim Deutschen Patent- und Markenamt steht hier ja tatsächlich auch, die Verordnung gilt auch für alle elektronisch unterstützten Verwaltungsabläufe, einschließlich der Verfahren zur elektronischen Vorgangsbearbeitung und elektronischen Aktenführung. Was natürlich in dem Moment, wo, Open-Source-Software auch in der öffentlichen Verwaltung eine große Rolle spielen soll, auch ganz wichtig ist. Also das ist jetzt wirklich nur gekürzt aus der BITV Originaltext, kann jederzeit nachlesen. Und deswegen ist, sage ich mal, eine Herausforderung aus meiner Sicht, dass tatsächlich Teilhabe von allen nutzenden Gruppen ermöglicht wird, gerade durch Open-Source-Software, die ja da ähnlich wie auch proprietäre Software oftmals noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Dann habe ich auch das Thema oder die Herausforderung mitgebracht, dass es mir darum geht, dass dabei alle Menschen mit Beeinträchtigungen berücksichtigt werden, beziehungsweise auch, sag ich mal, gleichzeitig verschiedene Gruppen, verschiedene, die also unterschiedliche Behinderungen haben können. Da geht es natürlich einmal, ich denke, die meisten von Ihnen kennen diese Argumentation, Ob diejenigen, die wirklich dauerhafte, gar angeborene Behinderungen haben, nur wir wissen auch alle, das ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit erwirbt eine Behinderung im Lebensverlauf. Und ich sag mal, wir müssen immer auch diejenigen berücksichtigen, die nur zeitweilig zum Beispiel durch Krankheiten beeinträchtigt sind. Das ist das eine, was da wichtig ist. Und das andere ist natürlich, dass es ja ganz unterschiedliche Arten von Beeinträchtigungen geben kann, die, sag ich mal, sowohl was das Maß angeht, wie man mit digitalen Tools, Software und so weiter umgehen kann, aufgrund der Beeinträchtigung oder wie weit man damit dabei beeinträchtigt ist, sehr unterschiedlich sind. Und auch, sag ich mal, im Nutzen, den sie daraus ziehen. Und auch darin, wie stark eigentlich die Selbstvertretungsorganisationen oder auch die Wahrnehmung in der allgemeinen Bevölkerung von den jeweiligen Behinderungen ist. Ich habe hier als Stichworte mal das Übliche aufgeschrieben, also die körperlichen Behinderungen, wozu ja, Sie kennen die Kategorien wahrscheinlich, verschiedene Behinderung der Gliedmaße, aber auch Bewegungseinschränkungen gehören, Einschränkungen der Sinne, insbesondere natürlich Sehbehinderungen und Hörbehinderungen, aber eben auch die meistens unter den Tisch fallenden psychischen Einschränkungen, Einschränkungen der Kognition und was auch häufig nicht mit berücksichtigt wird, der Sprache. Und ganz oft, muss man ja auch sagen, tritt das ja auch gemischt auf, beziehungsweise was auch nicht zu vernachlässigen ist, tatsächlich auch, wie ich mittlerweile weiß, im Zusammenhang mit Digitalisierung, psychische Folgen anderer Behinderungen, die eine große Rolle spielen. Insofern ist es mir auch hier wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass die Standards auch, sag ich mal, dass A, die üblichen Standards Defizite haben und B, die BETV auch sagt, man darf oder sollte sogar über diese Standards hinausgehen. Denn die BETV sagt in Paragraph 3 über die anzuwendenden Standards, nicht nur, dass die Angebote, das wissen die meisten von Ihnen wahrscheinlich, barrierefrei zu gestalten sind, sondern sie sagt auch, es wird vermutet, dass die Anwendungen dann barrierefrei sind, wenn sie harmonisierten Normen oder Teilen dieser Normen entsprechen. Harmonisiert ist einfach ein Ausdruck dafür, europaweit harmonisiert. Insofern ist hier die einschlägige harmonisierte Norm, die EN 301/549, die sich wiederum auf die WCAG 2.1 bezieht. Und das ist nämlich das, worauf ich hier hinaus will, ist nämlich das, was da auch steht. Da in dieser Norm, also abgesehen davon, dass da wieder das Problem auftritt, dass durch den Bezug auf die WCAG wieder die Webseiten total in den Fokus geraten und von Software nur noch ganz am Rande die Rede sein kann, ist diese Norm sortiert oder konstruiert auf Basis der Kategorisierung von Behinderungen, eben in diese Kategorien. Es geht um Sehvermögen, Hörvermögen, das habe ich hier ein bisschen eingekürzt, das ist nicht ganz wörtlich zitiert, aber der Sinn ist erhalten geblieben, eingeschränktes Sprachvermögen, Handhabung, Kraft oder Reichweite, also körperliche Beeinträchtigung, kognitive, sprachliche oder Lernfähigkeiten und dann zusätzlich noch die Fotosensibilität. Ich halte aus verschiedenen Gründen mittlerweile das Denken allein von solchen Kategorien her für sehr problematisch. Weil das führt nämlich ganz schnell dazu, dass die Frage gestellt wird, ja, welche Gruppe ist denn am größten? Um dann zu sagen, wo sind denn die low-hanging fruits, Ja? Wen, wo erschlagen wir die Sache denn am schnellsten? Das scheint mir ehrlich gesagt mittlerweile der falsche Ansatz zu sein, einfach. Ja? Statt zu sagen, also eine andere Möglichkeit wäre ja zum Beispiel zu sagen, nee, wir wollen unsere Software, und dafür möchte ich letztlich auch plädieren, möglichst für alle Menschen brauchbar und zugänglich machen. Ja. So, aber worauf es mir hier ankommt, nochmal, weil wir reden ja über Open Source, letztlich ist der Kontext ja Open Source Software in der öffentlichen Verwaltung, möchte ich nochmal auf den Bezug hinweisen. Ja, wir kommen hier über die BETV als geltendes, BETV 2.0 als geltendes Recht auf die einschlägig harmonisierte Norm, und dann landen wir bei der EN-Norm. Es gibt nämlich auch eine ISO-Norm, die sich ebenfalls diesem Thema widmet, und die ist teilweise anders, die hat teilweise einen anderen Ausgangspunkt als hier diese Kategorisierung. Genau, deswegen also nochmal diese Folie hier, ich finde das mit dieser, natürlich muss man ein bisschen gucken, welcher Art diese Beeinträchtigungen sind, aber ich finde halt dieses Sortieren rein nach Beeinträchtigungen, deswegen habe ich da ja auch gemischt drauf geschrieben und das eben schon gesagt, ich finde das eben hochproblematisch, und deswegen habe ich die hier bei mir auch alle in eine Zeile geschrieben. Aber es gibt durchaus nämlich einen weiteren Punkt bei den anzuwendenden Standards, der oft anders gelesen wird, als ich ihn jetzt hier lese. Soweit Nutzeranforderungen, die ja zum Beispiel, sage ich mal, von Nutzerinnen und Nutzern kommen können, die andere Einschränkungen haben als die Liste, die wir eben da hatten. Ja? Gerade bei den psychischen Einschränkungen, oder denken Sie an Menschen im Autismus-Spektrum, ja? Die haben auch bestimmte Anforderungen, die in diesen Normen überhaupt nicht vorkommen. Da gibt es dann noch den Absatz 3 hier in Paragraph 3. Soweit Nutzeranforderungen nicht von harmonisierten Normen abgedeckt sind, sind sie nach dem Stand der Technik barrierefrei zu gestalten. Ja, man kann also mit auch schon hiermit argumentieren, man darf jederzeit über die, oder muss sogar über die geltenden Standards hinausgehen, zumal ja auch die Grundlagen der WCAG schon uralt sind. Das ist ja auch technisch überhaupt nicht mehr up-to-date an vielen Stellen. Deswegen mein Plädoyer dafür, Teilhabe für alle Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen zu ermöglichen. Nur für diejenigen von Ihnen, die mit dieser Nomenklatur vielleicht nicht so ganz vertraut sind. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob man über Behinderungen oder Beeinträchtigungen spricht. Ich benutze hier den Ausdruck Beeinträchtigungen einfach als den weiteren, der eben auch Menschen mit chronischen Krankheiten, zeitweiligen Einschränkungen und so weiter umfasst. Und bei den Behinderungen geht man, wenn man jetzt hier im rechtlichen Kontext redet, eigentlich immer auf die anerkannt Schwerbehinderten, wobei ja auch die letzten, sag ich mal, Entwicklungen bei Teilhabebericht und so weiter auch schon weitere Verständnis da anlegen. Genau, und mein dritter Punkt, wo die Frage ist für alle, ist dann die diverse Software. Da ist Ihnen, denke ich, jetzt schon klar, was jetzt kommt. Es geht um die Websites öffentlicher Stellen, da haben wir ja jetzt schon ein bisschen auch was zu gesehen. Es geht natürlich auch um die ganzen Angebote im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes, die ja eben Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen sollen, was dann oft eine große Überdeckung mit den Websites öffentlicher Stellen hat, wo man aber nicht übersehen darf, dass das auch technisch durchaus das eine oder andere Problem zusätzlich bietet, sobald Nutzerinteraktionen da gefordert sind. Ja. Und das ist ja noch, wir bewegen uns ja hier immer noch im Bereich öffentliche Verwaltung, wo das als vergleichsweise harmlos gilt. Beim E-Commerce oder so gibt es ja auch einschlägige Untersuchungen. Das kommt ja noch, ist ja noch im Moment die Übergangsphase. Da gibt es ja auch noch diverse Herausforderungen. Und worauf ich letztlich hinaus will, aus meiner Sicht muss diese Barrierefreiheit auch für alles gelten, was sich rund um den souveränen Arbeitsplatz, wie auch immer er dann letztlich heißt, ja, ob wir über D-Phoenix oder so reden, gelten. Und zum souveränen Arbeitsplatz, da will ich jetzt eben noch mal ganz kurz was sagen. Diese Grafik, die Sie hier sehen, stammt von GitHub, von dem Bereich zum souveränen Arbeitsplatz. Ist ein bisschen unübersichtlich, weil das der Versuch ist, alle Anforderungen in ein Bild zu packen. Sie sehen hier unten, dass es um den souveränen Arbeitsplatz gehen soll. Und Sie sehen hier auf diesem Bildschirm eben, was da so die Programme sind, die erwartet, also die Programmkategorien letztlich sind, die erwartet werden. Also sowas klar wie Textverarbeitung, gemeinsame Nutzung von Dateien und natürlich auch sowas wie Mail. Das Ganze soll barrierefrei sein. Und das haben, glaube ich, alle, die hier spätestens hier schon gehört, es geht da um den Einsatz von Open Source. Konkret werden derzeit folgende, werden hier im GitHub im Zusammenhang mit dem souveränen Arbeitsplatz des BMI, dasselbe gilt aber für Projekt D-Phoenix, verschiedene konkrete Programme beziehungsweise hier teilweise sogar Firmen genannt, die zuständig sind in diesem Zusammenhang für die Pflege der Programme. Das ist bei der Office, im Office-Bereich ist das Collabora Online, was ja mit LibreOffice zusammenhängt. Bei der Cloud ist es Nextcloud, beim Projektmanagement ist es Open Project. Beim Wissensmanagement hier XWiki, Visualisierungstool Draw.io, das ist nicht mehr aktuell, das heißt jetzt anders. Ich habe es aber im Moment gerade nicht drauf. Beim Whiteboard steht hier Nordec, und Nordec ist auch zuständig für Erweiterungen hier bei der Video- und Telefonkonferenzen, wo neuerdings auch Element mit drin ist und immer Jitsi für eingesetzt werden sollte. Nur, dass Sie einen Eindruck haben, worum es dabei geht. Und klar, mir geht es natürlich darum zu sagen, wir müssen die Nutzung jeder Software ohne Barrieren und Workarounds ermöglichen. Und Sie können sich auch vorstellen, auch wenn Sie eventuell schon mal den einen oder anderen Vortrag von mir gehört haben, dass das natürlich je nach Software sehr unterschiedlich ist. Also mein Thema war ja lange Zeit die Frage, was bedeutet eigentlich Barrierefreiheit bei Videokonferenzen, was völlig anderes ist als Barrierefreiheit bei einem Office-Programm. Ja. Und hier steht auch nicht ohne Grund, ohne Barrieren und Workarounds. Das ist nämlich das, was bisher oft üblich ist, gerade in der öffentlichen Verwaltung, die Workarounds, dass man den individuellen Arbeitsplatz des Menschen, der eine Beeinträchtigung hat, eben so einrichtet, dass es in dem Moment für ihn hoffentlich irgendwie barrierefrei ist. Das geht ja auch bis dahin, dass oft inzwischen vom Job-Carving heißt es, glaube ich. Also man schnitzt den Job so zusammen, dass es doch irgendwie geht, weil man ein Fachverfahren beispielsweise nicht barrierefrei hinkriegt. Also man ändert dann eher die Arbeit, die der Mensch zu tun hat, als dass man hingeht und sagt, okay, wir müssen mal eine Software barrierefrei machen. Und das gilt nicht nur für Fachverfahren. Viel schlimmer ist es ja genau, wenn der Standardarbeitsplatz nicht barrierefrei ist, weil dann hat man ja jeden Tag und jede Stunde unter Umständen ein Problem. Ja, klar. Selbstverständlich. Es gibt ja nun Einschränkungen. Reden Sie einfach.
Es gibt ja nun Einschränkungen, ich sag mal Blinde, wenn ich denen Bilder oder Karten oder sonst was, die können wir, die nicht blind sind, natürlich erkennen. Wie geht die denn damit?
Naja, das kommt auf den Kontext an. Normaler, der Standard ist erstmal, dass Sie eine Beschreibung machen.
Also ich habe jetzt jemanden, der arbeitet an Karten, ich nehme mal ein Open Source Projekt, was da vorne auch ist, OpenStreetMap, und der soll daran merken, wie gehe ich damit um, dass der Blinde dann da noch mappen kann. Da fehlt mir momentan jede Fantasie.
Ja, das ist, also da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Ansätze für. Das kommt auf den Kontext an, das kann man so pauschal nicht sagen. Okay, also nochmal als Zusammenfassung, mein Ansatz, meine Forderung ist halt barrierefreie Open-Source-Software für alle, und mit allen meine ich eben, wie ich Ihnen das jetzt dargestellt habe, alle nutzenden Gruppen, also auch diejenigen, die als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, als Angestellte im öffentlichen Dienst arbeiten, alle Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, und sag mal jede Open Source Software. Nun gibt es dabei ein paar, wenn wir über Open Source sprechen, ein paar spezifische Probleme, die man unterschiedlich fassen kann. Da kann man auch lange Listen machen, da kann man auch sehr konkret angucken. Ich habe das hier jetzt mal versucht, in drei Stichworten zusammenzufassen. Das eine ist natürlich, dass Open-Source-Software, sage ich mal, schon traditionell ein schwieriges Verhältnis zum Thema Usability hat. Ich sehe schon, Sie wissen, was ich meine. Ja? Das zweite Thema ist eins, da hatte ich enorme Schwierigkeiten, hier ein Wort zu finden, Begriffe zu finden, die halbwegs okay sind. Viele dieser Systeme, gerade die beim souveränen Arbeitsplatz C-Phoenix eingesetzt worden werden, haben Tradition, sind schon sehr alt. Und ich verstehe all das, was ich hier jetzt hingeschrieben habe, nur als Zustandsbeschreibung. Das soll keine Wertung sein. Ja. Aber ganz viele Ansätze, die Sie anwenden können, um barrierefreie oder halbwegs barrierefreie Software zu entwickeln, beziehen sich auf Neuentwicklungen. Ja, man hat einfach bei Open-Source-Software dadurch, dass es eine bestehende Codebasis gibt und manche Systeme auch, sagen wir mal, auch von der ganzen Architektur und der verwendeten Technik und so weiter eben älter sind, einfach ganz spezifische Probleme, die sich auch nicht so ohne weiteres lösen lassen. Das ist, sagen wir mal, nach meiner Einschätzung auch ein großes Problem. Und das dritte ist eben, dass die Frage ist, wie ist eigentlich der Stellenwert von Barrierefreiheit in den Communities? Also insbesondere dann, wenn wir über die Entwicklerinnen und Entwickler reden, insbesondere die freiwilligen Entwicklerinnen und Entwickler, die sich ja oftmals, sag ich mal, einfach andere berechtigt, völlig berechtigt, weil sie in, das im Ehrenamt und freiwillig und aus Interesse machen, oftmals andere Herausforderungen suchen als ausgerechnet Barrierefreiheit. Fehler. Es gibt aber aus meiner Sicht gerade, was Open Source Software angeht, auch große Chancen. Darauf will ich natürlich auch so ein bisschen hinaus. Das eine Thema ist natürlich, Open Source Software ist durch die vier Freiheiten. Übrigens, Open Source steht bei mir hier genauso für freie Software. Ja, ich sehe das nicht dogmatisch. Ist anpassbar. Das heißt, es gibt da durchaus die Möglichkeit, was zu ändern. Und die beiden anderen Punkte beziehen sich tatsächlich auch wieder auf die Communities. Es ist natürlich eine Beteiligung auch von Menschen mit Behinderungen möglich. Die wissen das nur ganz oft nicht, ist klar. Ja, wir, die wir hier sind, wissen, Open Source Software ist sowieso oft unbekannt oder zumindest ihre Spezifika und die Beteiligungsmöglichkeiten sind oft unbekannt. Das sieht natürlich bei Menschen mit Behinderungen genauso aus, wenn nicht sogar schlimmer. Aber die Beteiligung ist möglich. Und es gibt ja auch durchaus Menschen, die sich gerade um dieses Thema Barrierefreiheit in Open Source Software kümmern. Matrix zum Beispiel hat da aktive Leute. Es gibt ja auch sogar eine Open Source Community, die fast nur aus Menschen mit Behinderungen besteht. Das ist die Community, die den Screenreader NVDA, also nicht zu verwechseln mit Nvidia, ja, es gibt einen Screenreader für Windows, der von einer Open Source Community entwickelt wird. Und diese Open Source Community wird ganz wesentlich getragen von blinden Menschen. Also da gibt es durchaus Ansätze und auch Leute, die sich engagieren. Naja, und ich sag mal, dass Communities natürlich, wenn es denn Verbesserungen in der Barrierefreiheit gibt, auch dazu beitragen, dass es eine potenzielle weltweite Wirkung gibt, brauche ich auch nicht weiter zu erläutern. Was ich aber dazu sagen möchte, ist, mir scheint auch das sehr wichtig, weil Open Source Software ja teilweise in Ländern der, sag ich mal, wie nennt man das denn im Moment korrekt, in Schwellenländern zum Beispiel, sehr viel mehr eingesetzt wird als in Europa oder in den USA, wo es dann aber oftmals auch viel größere Gruppen von Menschen mit Behinderungen gibt, die davon profitieren können. Genau, und das ist jetzt die Überleitung dazu, dass ich noch ganz kurz sagen möchte, was sind denn die wesentlichen Fragen und was ist unser Ansatz, mit dem wir aber auch gerade erst angefangen haben? Also, was aus all dem, was ich Ihnen jetzt referiert habe, aus meiner Sicht an Fragen resultiert, ist einmal natürlich die Frage, wie können Anforderungen an Barrierefreiheit in die Open Source Communities und ihre Entwicklungsprozesse eingebracht werden? Dazu habe ich ja letztes Jahr hier an derselben Stelle auch ein paar Gedanken mit Ihnen geteilt. Und natürlich die Frage, wie können Open Source Communities von der Beteiligung von Menschen mit Behinderungen profitieren und umgekehrt? Und selbstverständlich auch die Frage, welche Formen von Zusammenarbeit sind möglich und wären sinnvoll? Und tatsächlich haben wir im Moment an der Hochschule Bremen am Institut für digitale Teilhabe ein Projekt, wo ich Ihnen noch kurz zeigen möchte, was unser Ansatz dabei ist. Ich muss aber gleich dazu sagen, wir haben damit gerade erst angefangen. Also da ich präsentiere hier keine Ergebnisse, sondern ich präsentiere hier tatsächlich nur den Ansatz. Dieses Evaluationsprojekt heißt korrekt mit vollem Namen Digitale Barrierefreiheit im Arbeitsleben durch partizipative Evaluation. Und genau, ich will Ihnen ganz kurz was sagen, erklären zum Rahmen, zu den Zielen und eben zum Forschungs- und Entwicklungsansatz. Der Rahmen ist, dass das eben bei uns am Institut stattfindet. Die Gesamtförderung, Fördersumme einschließlich Eigenmitteln beträgt etwa 1,8 Millionen. Die Mittel kommen aus der Ausgleichsabgabe und das AFIP ist das Amt für Versorgung und Integration in Bremen, das das Projekt dankenswerterweise fördert. Also letztlich Landesmittel aus der Ausgleichsabgabe. Ja. Laufzeit 2022 bis 2026. Und aktuell gibt es 8 Mitarbeiterinnen auf insgesamt 5 Stellen. Ziele: prinzipielle Verbesserung statt individueller Workarounds für den souveränen Arbeitsplatz. Dazu habe ich mittlerweile schon genug gesagt. Dann natürlich, das denke ich, ist nach allem, was ich mittlerweile erzählt habe, auch klar, geht es uns ganz stark um Partizipation und Empowerment von Menschen mit Behinderung, also nicht auch für, aber vor allen Dingen von. Und dann um ein Thema, was wir erstmal als Überschrift eben Open Accessibility genannt haben, wo es eben genau um diese Dinge geht. Ne? Wie können wir denn mit den Communities zusammenarbeiten? Wie können wir Communities unterstützen? Welche Communities sind auch überhaupt offen dafür und so weiter? Denn unser Forschungs- und Entwicklungsansatz ist der Versuch eines Brückenschlags zwischen den Nutzenden, also Usern, aber auch, das darf man wirklich nicht übersehen, in der öffentlichen Verwaltung nicht und auch sonst nicht, wer sind denn die Verantwortlichen, also auch so für das Thema Beschaffung und Ähnliches. Also Brückenschlag zwischen Nutzenden, einerseits große Nutzendengruppe, und Entwickelnden sowie den Communities, die ja mehr umfassen als die Entwickelnden, dass wir den versuchen wollen. Das ist einer unserer Ansätze und beziehungsweise das ist unser Hauptansatz. Also ich rede jetzt im Moment immer von dem Brückenschlag und witzigerweise bin ich jetzt in Kontakt gekommen mit 2 jungen Männern, die ich vorher noch, also von denen ich schon mal gehört hatte, aber die ich noch gar nicht kannte, die ihrerseits auf jetzt eine Initiative Bridge the Gap gestartet haben, genau auch im Zusammenhang mit digitaler Teilhabe. Dazu kann ich Ihnen aber noch nichts erzählen, weil wir treffen uns erst nächste oder übernächste Woche das erste Mal. Und für uns gehört also zu diesem Brückenschlag einmal das Entwickeln und Erproben von Tests und Evaluationen zu Barrierefreiheit für alle. Genau nämlich in dem Sinne, wie ich Ihnen das eben vorgeführt habe, dass Software was anderes ist als Website und damit auch die Frage Barrierefreiheit sich da anders stellt. Da gibt es auch noch nicht viel zu. Und schon mal gar nicht spezifisch jetzt für Open Source. Dann ganz, ganz wichtig, Kooperation mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern. Also das reicht wirklich von Open Source Communities über Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen bis hin natürlich zu Playern in der öffentlichen oder Stakeholdern in der öffentlichen Verwaltung. Und ja, was wir gar nicht so sehr ursprünglich vorhatten, aber mittlerweile schon festgestellt haben, was ganz, ganz wichtig ist, ist eben informieren, sensibilisieren, vernetzen und ähnliche Dinge, weil es doch überall einfach an schlichten Informationen fehlt. Und was ich vielleicht noch sagen muss, ich wundere mich gerade, ja, ich bin nämlich jetzt fertig, das habe ich irgendwie auf meiner Folie vergessen. Ich habe Ihnen ja gesagt, hier, es gibt 8 Mitarbeiterinnen auf 5 Stellen und wir legen viel Wert auf Partizipation und Empowerment. Von diesen 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 7 Menschen mit Behinderungen und zwar mit ganz unterschiedlichen Behinderungen. Also wir versuchen auch tatsächlich aus unserem eigenen Team heraus, mit unserem eigenen Team das zu leben. Und natürlich auch gerade hier bei der Frage von Test und Evaluation und auch der Entwicklung davon spielt das alles eine große Rolle. Und wir versuchen auch tatsächlich zumindest einen Teil der Software, die für den souveränen Arbeitsplatz eingesetzt wird, auch jetzt schon zu benutzen in unserem Alltagsleben mit allen Schwierigkeiten, die dadurch so zustande kommen. Das war's erstmal. Ja, und wir haben jetzt noch einen Moment Zeit für Fragen, Anmerkungen, Hinweise, was auch immer Sie möchten. Ja.
Also was mich interessieren würde, so aus Ihrer Sicht, wie gehe ich vor, wenn ich barrierefreie Software entwickeln will, weil die Einschränkungen sind ja auch sehr unterschiedlich.
Ja.
Ich habe vor Jahren mal ein Interview gelesen mit Debian-Nutzer, der wurde gefragt, wie er dazu gekommen ist. Und dann hat er gesagt, ja, er schiebt die Installations-CD rein, die Rails-Zeile wird erkannt und er kann die Installation selber selben Betriebssystem bräuchte jemand einen Helfer, der eben die Installation durchführt, die Zusatzprogramme und Treiber installiert, bevor den Rechner nutzen kann. Das war für ihn Barrierefreiheit. Andererseits kenne ich viele Leute ohne körperliche Einschränkungen, die wären total hilflos, wenn sie die Kommandozeile sehen, die nichts zu anklicken haben. Irgendwelche Ratschläge, wie ich ein barrierefreies Programm entwickle, oder ist das überhaupt möglich? Schreibe ich besser irgendwas Modulares, wo ich dann verschiedene Benutzergruppe.
Ja, das ist im Moment so die Tendenz. Also man kann es tatsächlich pauschal nicht sagen. Das ist leider so. Ja. Weil es einmal tatsächlich auf die Nutzergruppen ankommt und auch deren Kompetenzen, aber auch auf ihren Anwendungszweck, also quasi auf die Zielgruppe des Programms. Das ist natürlich bei solchen Sachen, wie die für einen Arbeitsplatz eingerichtet gedacht sind, ganz schwierig, weil man so eine Breite hat. Wenn man spezifischere Programme hat, hat man oftmals auch eine spezifischere Zielgruppe. Was Sie machen können, um wenigstens so ein Grundding zu sichern, ist schon mal sich an diese Grundregeln der Barrierefreiheit zu orientieren. Also wahrnehmbar, bedienbar, anpassbar, robust ist das Letzte, anpassbar. Anpassbar ist das Dritte, oder? Ja. Ja, richtig, verstehbar, anpassbar ist nämlich gar nicht dabei, verstehbar, genau. Das sind die vier berühmten Grundprinzipien. Und da gibt es dann, sag ich mal, schon mal so Grundregeln, was sinnvoll ist, worauf zu achten. Ja? Das gilt bei Ausgaben schon mal das Zwei-Sinne-Prinzip. Und zwar durchgängig. Da wird es nämlich dann schwierig. Ja? Also, dass man es sowohl übers Lesen als auch übers Hören bekommen. Ja. Weil ich zum Beispiel, die ich nicht vernünftig hören kann, kann mit Software fast alles machen. Ja, weil ich kann lesen. Und bei der Bedienung gilt sowas Ähnliches. In dem Moment, wo Sie sagen wir mal, konsequent sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur was steuern können, sind Sie schon relativ weit. Dann so Sachen wie Einhalten von Standards, was die Schnittstellen angeht. Ganz, ganz wichtig, weil Sie dann nämlich auch mit assistiven Technologien eine Chance haben. Also das sind, dann gibt es teilweise Entwicklungsframeworks, die Ihnen da schon helfen mit entsprechenden Einstellungen, was bei ihr. Also das sind so die groben Sachen, die man sagen kann. Und ansonsten, je nach dem Programm, das ist jetzt mein letzter Satz dazu, kommt es auch ganz stark darauf an, wie die Architektur und in dem Zusammenhang vor allen Dingen die Usability, also das Design, aber jetzt Design wirklich im Sinne von, ne, wie ist die Nutzeroberfläche gestaltet, aussieht. Okay. Sie hatten sich, glaube ich, zuerst gemeldet noch. Ne? Okay. Also, dass ich mich hier auf Open Source Software konzentriert habe, hat damit zu tun, dass einmal das Projekt und auch zum anderen auch das Thema hier dieses Jahr auf der FrostCon eben dieses Open Source Software und insbesondere jetzt zunehmend eben im Rahmen der digitalen Souveränität Einsatz in Deutschland in der öffentlichen Verwaltung ist. Ja. Tatsächlich gelten ähnliche Dinge für jede Software, aber dann kommen die Differenzierungen. Was eine große Rolle spielt, ist, wo die herkommt, also welcher gesetzlichen Grundlage unterliegt der Hersteller. Und Sie haben ja in den USA mit dem ADA, dem, oder das spricht man eigentlich anders aus, also American for Disability Act, eine härtere gesetzliche Grundlage Richtung Barrierefreiheit. Das heißt, die großen Player wie Apple und Microsoft sind da anders in der Pflicht schon mal. Das schlägt teilweise durch mittlerweile. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass gerade Apple tatsächlich sehr, sehr viel Wert schon lange auf Barrierefreiheit legt. Also die haben ja teilweise sogar Werbekampagnen mit Menschen mit Beeinträchtigungen schon gehabt. Ob sie im Moment eine haben, weiß ich gar nicht. Ja, haben sie. Okay. Aber als ganz normale Nutzer, wo sie eben nur zeigen, ne, was zusätzlich alles da ist. Und ich sag mal, Apple hat es da in gewisser Hinsicht auch leicht, weil die von Anfang an so sehr auf Usability immer alles geeicht haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist ein geschlossenes Ökosystem. Da tut man sich auch als Entwickler deutlich leichter dann. Beantwortet das so ungefähr Ihre Frage? Okay.
Ja, also ich hätte eigentlich eine ganze Menge an Software-Ergonom der ersten Stunde.
Ah, okay. Ich bin
seit vielen Jahren Senior Usability Engineer und habe da auch viel Entwicklung begleitet und so weiter. Hm? Und habe feststellen müssen, auch als TÜV-Gutachter, dass das alles wirklich sehr rudimentär abgebildet ist. Und da gehört eben nicht nur die Barrierefreiheit dazu, Und das kann man allgemeingültig abbilden. Heute Abend gibt es noch einen Vortrag dazu, den habe ich heute eingereicht. Es ist relativ möglich, das Ganze sauber abzubilden, und gerade für Barrierefreiheit für Blinde. Und es gibt eine ganz andere Gruppe, für die brauchen wir auch Barrierefreiheit. Das ist die Barrierefreiheit für Experten aus Altsystemen. Ja, auch das kann man abbilden und kann sozusagen dann auch neue Systeme so gestalten, dass auch Experten aus Altsystemen mit neuen Systemen arbeiten können. Hm. kennt keiner von, dass da Leute automatisierte Handlungen und sowas haben, automatisierte Elemente auf dem Bildschirm blind drücken können, also im wahrsten Sinne, die können fahren da blind mit der Maus hin und das funktioniert alles nicht mehr. Das ist auch ein Riesenproblem und das ist insbesondere jetzt mit den neuen Bestrebungen, die es gibt, zu lösen und es gibt Lösungen.
Ja, ich kann dazu vielleicht auch eine Sache ergänzen. Also gerade das Stichwort Ergonomie, da ist es auch so, dass mittlerweile einige Schwerbehindertenbeauftragte erstritten haben, dass sie genau aus der Herleitung des Themas Ergonomie, nämlich auch berechtigt sind, über den Einsatz von Software speziell im öffentlichen Dienst mitzuentscheiden. Genau. Eben, genau. Da greifen nämlich dann noch mal ganz andere gesetzliche Regelungen. Mhm.
Ja. Ja, ich habe eine Frage. Bei uns in der Firma sind wir ein sehr kleines Softwareentwicklungsteam und die Diversität in Hinsicht Behinderung und Beeinträchtigung ist überschaubar. Mhm. Unsere Software soll natürlich trotzdem barrierefrei sein.
Ja.
Ist es noch nicht, das ist ein laufender Prozess. Und wir können uns da natürlich an Verordnungen entlang hangeln. Wir können Tools einsetzen, die viele Sachen, aber bei weitem nicht alles erkennen. Was wären sinnvolle nächste Schritte?
Der sinnvollste Schritt ist aus meiner Sicht der, dass Sie Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen finden, die ihm beim Testen helfen. Also mal ausprobieren, allein schon mal ausprobieren. Ja, das ist aber nicht einfach. Also es sagt sich deutlich einfacher, als es ist. Es gibt mittlerweile Teams, die sowas machen für Webseiten. Da sind wir es wieder, für Software sind mir keine bekannt. Aber der Kollege hinter Ihnen möchte dazu was sagen. Ja, und es gibt, also das soll jetzt keine Reklame sein, ich weiß auch nichts über die Qualität, aber es gibt bei der Telekom eine Untereinheit, die machen, da weiß ich nicht, wie viel die sich mit Software beschäftigen, aber die machen auch genau solche, also Webseiten testen, auch für Gutachten und solche Sachen und da sind teilweise auch Menschen mit Beeinträchtigungen mit. Ja.
Es gibt zum Beispiel in Köln den Pixel Labor, PIK.
Ja. Es gibt auch. Aber Pixel macht ganz viel mit Menschen mit kognitiven, ja, aber viel mit kognitiven, Menschen mit kognitiven Einschränkungen speziell. Ja. Ja.
Die machen auch Stability-Testing.
Ja.
Es gibt auch von den Test-Testen ein paar Events.
Ja. Okay. Schwer zu sagen. Dazu nochmal? Okay.
Man kann das testen. Es gibt eine Basis dafür. Das ist die sogenannte Handlungsregulation. Das ist das Gleiche, was es in den DIN-Normen zu Prozessen gibt. Man kann die einzelnen Schritte der Handlungsregulation testen. Man kann sagen, ist die Information da, die ich brauche? Komme ich an die Stelle, an die ich muss? Kann ich das dann ausführen? Und kann ich das, was ausgeführt wird, prüfen? Das kann man auf jeder Ebene runterbrechen. Man kann deshalb das
Sie war erst noch dran und wir müssen auch langsam zum Ende kommen dann, aber bitte. Also mag sein, bekannt ist mir eben dieser American for Disability Act einerseits, das ich eben schon genannt hatte. Und ich sag mal, bekannt ist mir auch, dass es in Europa eben Unterschiede gibt, inwieweit die harmonisierten Normen umgesetzt werden. Aber da heißt es zumindest im Moment, dass Österreich da zum Beispiel deutlich weiter wäre als Deutschland. Ja, aber was das konkret bedeutet, ist mir auch nicht ganz klar. Und ansonsten weiß ich es einfach nicht. Ja, okay.
Mir geht es um die Liste der Software, die Sie gezeigt haben. In Ihrem Projekt haben Sie eine ähnliche Liste von, ist nur Open Source oder gibt es auch andere Tools am Arbeitsplatz?
Was wir benutzen, sozusagen. Naja, was wir wirklich testen, das ist noch nicht ganz klar. Also es gibt halt vom Projektansatz her ist es so, dass wir gesagt haben, wir kümmern uns um diesen souveränen Arbeitsplatz. Aber ich sag mal, man konnte es ja auch hier hören, da ist viel Bewegung drin. Und deswegen manches unklar. Und wir haben, bisher tatsächlich noch überhaupt nicht angefangen mit den Testen. Und wir haben auch das, wo wir ein paar Sachen erprobt haben, das sind tatsächlich ganz andere Programme, einfach viel kleinere auch, damit das handhabbar wird. Wo wir aber eben ein paar Kriterien, die hier auch bei Open Source Software, also zutreffen, eben auch mit hatten. Also wir haben zum Beispiel mit einer auch aus dem öffentlichen Bereich kommenden Firma ein ERP-System, ein Alt-ERP-System auf Barrierefreiheit hin angeguckt, wo sich dann auch rausstellte, nee, das ist so alt, da kann man nicht mehr so viel machen. Aber es gibt eben Gründe dafür, das noch weiterzuführen und immerhin haben sie jetzt aber durchgehende Tastaturbedienung eingeführt. Also schon mal ein Vorstoß. Okay. Ja, dann bedanke ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Ich bin noch ein bisschen hier oder mailen Sie mir. Ich maile gerne.